Hello and welcome.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Hoff.
Martin, du musst jetzt damit aufhören.
Was soll ich denn dann tun?
Das weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich kannst du den Zug nicht mehr aufhalten. Er fährt schon mit Volldampf, oder?
In diesem Stadium ist der Zug schon außer Kontrolle.
Dazu gab es kürzlich einen Vortrag.
Ja, aber das war Nummer zwei.
Ja, Nummer zwei. Die Nummer eins ist noch nicht da.
Beginnen wir doch mit einem Gebet. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns die Energie gibst, dass wir schon so weit gekommen sind und keine Folge ausgelassen haben. Wir benötigen deine Führung durch den Heiligen Geist auch bei dieser Folge. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, heute werden wir uns über die bevorstehende Trübsalzeit unterhalten. Stehen wir schon kurz davor, aber es hört sich wie ein immer wiederkehrendes Thema an. Doch früher oder später muss es einen Höhepunkt erreichen.
Oh, definitiv. Und es wird kein schöner Höhepunkt werden.
Nein, aber das ist zu erwarten. Nun, das Thema des Gräuels der Verwüstung, das da in heiliger Stätte steht, ist für unsere Zeit sehr relevant. Lass uns einige Dinge betrachten, die hier verwirklicht werden. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Babylon drei Teile umfasst, wie wir es schon in einem Vortrag kürzlich besprochen hatten.
Three components, as we discussed in one of the lectures that we had recently.
Eine dieser Komponente ist der falsche Prophet, der sich wieder Babylon anschließt, was ziemlich traurig ist, denn es kostet eine Menge Blut, viel Energie und auch viel Studium, um die Reformation herbeizubringen. Und die Reformation ist am Sterben.
Ja,
eigentlich wurde sie schon für tot erklärt, jedenfalls von einigen. Nun, die Reformation kann niemals tot sein, aber sie kann auf einen Überrest reduziert sein. 25. September 2015, das war das Jahr, als der Papst die Vereinigten Staaten besuchte. Interessant, dass all diese Dinge immer im September passieren. Das ist ein Monat, den man im Auge behalten muss, stimmt's?
Als ich die Folien zusammenstellte, fiel mir das auch auf. Ja, es ist interessant. Alles passiert im September.
Christianity Today berichtete damals, vom Antichristen zum Bruder in Christus, wie protestantische Pastoren den Papst sehen. Diese Aussage ist nur allzu wahr. Wie können Sie den Papst auf der Grundlage seines Erscheinungsbilds einschätzen? Denn all diese Leute üben Jesuitentate aus. Hollywood, sie sind alle Schauspieler. Viele Päpste waren tatsächlich Schauspieler. Und alle studierten sie diese Dinge, vor allem wenn sie mit jesuitischen Einrichtungen zu tun haben. Man muss es jedoch auf Lehre gründen, auf das, was sie glauben, und nicht darauf, ob er ein angenehmes Lächeln hat oder nicht.
Und ob er nette Worte spricht.
Oder ein hübsches weißes Gewand trägt. Wie passierte das? Mehr als die Hälfte der evangelikalen Pastoren sagen, dass Papst Franziskus ihr Bruder in Christus ist. Das heißt, dass mehr als die Hälfte von ihnen nicht wissen, dass es in ihrer Lehre keinen Christus gibt, der für uns den Preis bezahlte.
Das stimmt. Wenn man es in dem Zusammenhang der Verwüstung des Heiligtums sieht, dann kannst du nicht sagen, dass er ein Bruder in Christus ist.
Nein, das kannst du nicht. Er ist ein Bruder in Christus. Nein, er ist der Antichrist.
Ja.
Weil er ein anderes Evangelium predigt. Und Paulus sagt, wenn irgendjemand kommt, der einen anderen Christus oder ein anderes Evangelium predigt, dann habt ihr mit ihm nichts zu tun. So einfach ist das. Man kann nicht einmal mit ihm verhandeln, denn wie kann man zwischen nichts und etwas verhandeln?
Ja, das stimmt.
Mehr als ein Drittel sagt, dass sie die theologischen Ansichten des Papstes schätzen. Eine schreckliche Zahl. Sie müssten alle entsetzt sein.
Sie dürfen sich nicht Protestanten nennen, sondern dann eher Katholiken werden.
Dann müssen sie wie Kardinal Newman werden und sich eine Suite im Vatikan buchen. Nun, lass es mich noch einmal wiederholen. Wir sind nicht gegen Katholiken. Es ist die Theologie, die den Dienst Jesu Christi verneint. Und zwar verneint es seine Göttlichkeit.
Das ist sehr wichtig, wie du schon sagtest. Wir haben nichts gegen die Menschen.
Nein.
Nichts gegen Personen. Es richtet sich gegen das System und die Lehren.
Ja. Ich habe ihnen gegenüber auch keine Feindseligkeit. Aber ich hege Feindseligkeit gegen ihre Lehren, denn sie stehen im Gegensatz zur Bibel. Und weil ich darin gefangen war, was für eine Erleichterung, die Wahrheit zu finden.
Weißt du, wenn man nicht die inneren Abläufe oder Lehren der Denomination, in der man sich befindet, studiert, wie will man dann wissen, wofür sie tatsächlich steht?
In einer Kriegssituation, wenn es einen Krieg gibt, studiert man dann nicht die Machenschaften des Feindes?
Ja, man muss.
Man muss es tun, denn sonst wird man doch in Schwierigkeiten geraten, oder? 3 von 10 sagen, dass sich durch ihn ihre Sichtweise über die katholische Kirche verbessert hat. Das sind einige der Ergebnisse einer neuen Studie bei 1000 protestantischen Oberpastoren, die diese Woche vom im Nashville ansässigen Lifeware Research veröffentlicht wurde. Nashville ist eine dieser interessanten Städte, aber belassen wir es dabei. Insgesamt ergab die Umfrage, dass viele protestantischen Pastoren Gefallen am Papst Franziskus gefunden haben. Fast 4 von 10 sagen, dass der Papst, der für seine Demut und Sorge für die Armen bekannt ist, eine positive Wirkung auf ihre Meinung von der katholischen Kirche hat. Fast 2/3 sehen Papst Franziskus als echten Christen und Bruder in Christus. 2/3. Das heißt, dass sie Luthers Tischreden nicht gelesen haben.
Also, mich würde interessieren, wie groß der Anteil der Protestanten war, die die katholische Kirche in den 60ern, zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, akzeptierten.
Sie haben komplett vergessen, worum es bei der protestantischen Reformation ging. Sie haben auch Cinquis Buch 50 Jahre in der Kirche Roms nicht gelesen. Oder das Buch Vatican Assassins.
Nein.
Sie haben keine dieser Bücher gelesen. Oder Romanismus und die Reformation von Gretton Guinness, das aus Sicht der Kirche von England von der Oxford-Bewegung geschrieben wurde. Sie haben keines dieser Bücher gelesen.
Oder nimm unsere Zitate vom Geist der Weissagung, dass sich Rom niemals ändert. Man kann nicht auf ihn blicken und sagen, oh, all die Grausamkeiten von damals werden niemals mehr geschehen.
Es ist unmöglich für ihn, sich zu ändern, ohne die Unfehlbarkeit zu leugnen. Es ist nicht möglich. September 2022 schreibt der National Catholic Register, Evangelikale werden offener für die katholische Kirche. Es ist ein Trend.
Weißt du noch das Video, das wir vor 2 Jahren oder noch länger her zeigten? Als Smith? Ach, ich weiß den Namen nicht mehr.
Das ist dein Name.
Ja, dieser Pastor, der betete, ich glaube, dass die katholische und die protestantische Kirche heute zusammenkommen. Wir zeigten auch Lou Engel, der die Füße evangelikaler Katholiken küsste.
Unglaublich. Lass uns sehen, was sie dazu zu sagen haben. Ein Grund ist der Generationswechsel. Das stimmt. Sowohl bei den Lehrstühlen als auch bei den Studenten. Die neuen, jüngeren kümmern sich einfach nicht mehr so viel um die Unterschiede, weil sie die Geschichte nicht kennen.
Und weil es das Ziel der Jesuiten ist, das zu erreichen.
Sie kennen auch die Lehre der römisch-katholischen Kirche nicht. Ich wuchs katholisch auf und ich verstand ihre Lehre nie, bis ich das Gegenteil im Wort Gottes sah.
Ja.
Man kann immer noch eine gute Portion antikatholischer Vorurteile finden, aber es ist nicht parteiisch. Es beinhaltet nicht das Gefühl, dass die katholische Kirche der Feind ist, der besiegt werden muss, um das wahre, reine Evangelium eines Luthers, Calvin und Cranmer zu beschützen. Lass uns noch Latimer, Ridley, Melanchthon, John Knox und Wesley anfügen. Such dir jemanden aus. Ein anderer wahrer Grund dafür ist die größere Erfahrung der Evangelikalen mit katholischen Lehren und Autoren. Sie schlucken.
Katholische Lehren. Sie haben sich infiltriert.
Danke, dass du meinen Satz beendet hast. Mir haben für einen Augenblick die Worte gefehlt. Einige der Fakultäten hatten katholische Mentoren und sie werden nicht sagen, dass jemand, dem sie so viel schulden, ein Parteigenosse der Hure von Babylon sei.
Martin,
hier schreiben Katholiken. Sie wissen genau, was Protestanten früher glaubten und sie verhöhnen es.
Ganz genau. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Da wird alles entweiht. Es wird verwüstet, was Jesus sagte.
Es gab eine Ökumene-Bewegung, bei der einige, die an den großen Kampf glaubten, anwesend waren. Der katholische Priester stand auf und fragte: Glaubt ihr immer noch gemäß dem Buch, der große Kampf, dass die Kirche Roms die Hure Babylon ist? Der Repräsentant, der den großen Kampf kannte, stotterte und keuchte und wusste nicht, was er sagen sollte, und bedauerte später die Tatsache, dass wir so eine schreckliche Ansicht haben.
Ach.
Ich dachte bei mir, was er hätte tun können. Denn es war doch eine so wunderbare Gelegenheit, es war eine Situation, bei der die gesamte protestantische und katholische Welt zusammensaß. Er hätte einfach fragen können: Glaubt ihr immer noch, dass... Und dann die Lehre Roms eine nach der anderen aufzählen können. Und wenn er sie bestätigt hätte, dann sagen können: Sie haben Ihre Frage selbst beantwortet. Danke sehr. Das hätte doch einen großen Eindruck gemacht, meinst du nicht?
Definitiv. Nämlich die Art von Eindruck, die früher die Reformatoren machten, als sie vor Prälaten standen.
Und Königen und Königinnen.
Nun könnte es zwei Gründe geben, warum er es nicht so machte. Zum einen könnte er selbst indoktriniert sein und selbst in alledem gefangen sein. Oder er könnte selbst Teil davon gewesen sein.
Er könnte Teil davon gewesen sein. Also entweder Ignoranz oder Abfall. Eins von beiden. Viele der Studenten haben ähnliche Freundschaften oder einen katholischen Autoren, der ihnen viel bedeutet. Einige haben katholische Orte der Einkehr oder geistige Führung genutzt. Ja, einige der Pastoren, die in ökumenischen Gremien sitzen, lieben spirituelle Einkehr und jesuitische Einrichtungen, wobei sie von der Kirche etwas bekommen, was ihnen die eigene Tradition nicht anbietet. Ja, mit anderen Worten ein Evangelium, das Christus verneint und stattdessen spirituelle Formation nutzt, eine religiöse Erfahrung, die durch Hypnose herbeigeführt wird.
Sie könnten noch etwas auflisten. Indoktrination durch das Jesuitentheater.
Ja, richtig. Ein dritter Grund ist, dass viele in der katholischen Lehre etwas gefunden haben, was sie im Evangelikalen nicht finden konnten. Meiner Erfahrung nach erlebten viele, die mit Kultur und Politik zu tun haben, dass sie sich der katholischen Soziallehre zuwenden. Martin, ist das die Bibel?
Nein, ganz und gar nicht.
Sind Sie jetzt mit dem Evangelium beschäftigt oder mit sozialen Themen?
Das ist es. Wie bei dem Video, das wir schon öfters zeigten, in dem der Papst sagte, dass wir beim Sozialen zusammenkommen müssen. Der Jude, der Christ oder der Moslem, alle können zusammenkommen und Essen austeilen.
Das ist nicht Religion. Es ist eine Konsequenz der Religion. Aber es ist nicht Religion. Ich kann nicht da sitzen und zusammen mit jemandem anbeten, der die Göttlichkeit Jesu oder seinen Status als Messias verneint. Ich kann alles Mögliche spielen, mit ihm spielen oder mit ihm zusammen essen, aber mit ihm zusammen anbeten? Niemals. Wir haben unterschiedliche Götter. Pro-Life-Aktivisten fanden beispielsweise eine ganzheitliche Revision des Themas in seiner Beziehung zu allen anderen Themen, mit einem weiseren Verständnisansatz, was sie dabei tun und warum. Die schon begonnen hatten, die frei verhandelbare Orthodoxie in Frage zu stellen, fanden ein tieferes Verständnis dafür, was wirtschaftliche Freiheit bedeutet. Nach meinem Verständnis ist ihre wirtschaftliche Freiheit Knechtschaft.
Ja. Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein.
Und du wirst auch still sein. Wir werden zum Mittelalter zurückkehren, als die Kirche entschied, wer etwas besaß und wer nicht. Und die Kirche zeichnet die Landkarte. Das gehört Spanien, das gehört Portugal, das gehört mir und das gehört mir auch. eins für dich und fünf für mich und so weiter.
Ja.
Vielen Dank. Wie weit geht es? 5. September 2022. Irischer Lehrer nach seiner Weigerung, Genderpronomen zu benutzen, im Gefängnis. Ich werde meine christlichen Überzeugungen nicht aufgeben. Das ist interessant, Martin.
Ja, und auch erschreckend.
Enoch Burke, ein Christ und Lehrer an der Wilson Hospital Realschule in Multifarnham, Co-Westmeath, einer Schule der irischen Kirche, wurde am 5. September wegen Missachtung des Gerichts verhaftet. Der Fall entwickelte sich wegen seiner Weigerung, in der Klasse einen Jungen ein Mädchen zu nennen. Meine religiösen Überzeugungen sind kein Fehlverhalten. Sie sind keine grobe Verletzung, sagt er vor Gericht. Und das werden sie auch niemals sein. Sie sind mir teuer. Ich werde sie nie verneinen und niemals verraten. Ich werde mich nie einem Befehl beugen, der das von mir fordern würde. Ich kann das einfach nicht tun. Er hat schon recht. Ich weiß nicht, wie viel Erkenntnis er über den Erlösungsplan und das Evangelium hat und auch über die Lehren Roms und so weiter, aber bei diesem Punkt hat er recht.
Ja.
Er fügte noch hinzu, dass sein Hochhalten der biologischen Realität von männlich und weiblich nicht zu einer Anklage wegen grober Verletzung führen könne und solch eine Klage wäre das Einzige, was zu einer Suspendierung führen könne. Er wurde zu einer unbestimmten Haftstrafe verurteilt.
Das ist unfassbar. Man könnte fast denken, dass es gar nicht wahr ist.
Das ist wie bei der Inquisition.
Ganz genau. Bis du widerrufst.
Du wirst in diesem Turm sitzen, bis du eine Kerze anzündest und uns sagst, dass du widerrufst. Dann kannst du aus dem Gefängnis herauskommen. Nun gut. Die so lange andauert, bis er seine Missachtung ablegt oder bis zu weiteren Anordnungen des Gerichts. Richter Michael Quinn erklärte, dass er Burke nur aufgrund seiner Missachtung des Gerichts und nicht wegen seiner Glaubensgrundsätze zu Gefängnis verurteilte. Nun, ich denke, dass der Richter hier eine Menge Unsinn sagt.
Genau, er verdreht es einfach, damit es dem Gericht passt.
Das ist Inquisition, die sich das Gerichtssystem bedient.
Und das könnte ein Vorläufer dessen sein, was demnächst in deinem Gericht läuft.
Ja, weißt du schon, dass im Englischen das Wort Court für Gericht und Tennisplatz dasselbe ist? Man spielt auf dem Court und man dient bzw. schlägt auf. Ach, es gibt alle möglichen interessanten Dinge in der englischen Sprache, aber lass uns nicht in weitere Einzelheiten gehen, sonst werden wir vom Thema abgelenkt.
Ich möchte nur noch eins erwähnen. Man sieht im Fernsehen einen Kanal.
Ja.
Channeling.
Oder ein Schiff zum Liegeplatz bringen.
Und man hat ein Programm.
Lass es, das ist ein anderes Thema. Hier ist ein weiterer Artikel vom 15. September 2022. Jüdischer Philosoph sagt, die einzige Kraft, die stark genug ist, um den Woke-Neo-Marxismus zu stoppen, ist das biblische Christentum.
Erstaunlich.
Wir hatten in der Vergangenheit einige Leute, die sagten, dass wir christliche Werte brauchen und es wird von Juden gesagt. Die Integration ist schon so vollkommen, dass das Heiligtum wirklich zertreten wurde.
Ja, definitiv.
Ein israelischer Philosoph wandte sich an Konservative in den USA, sich doch der einzigen Kraft zu bemächtigen, die fähig ist, den kürzlich aufgetauchten totalitären Woke-Neo-Marxismus zu stoppen. Und das ist das biblische Christentum. Dennoch wird es auf persönlicher, kommunaler und nationaler Ebene Buße benötigen. Das ist ein Appell, das herbeizubringen, was sich nach Aussage des Buches Offenbarung in den USA ereignen wird.
Ja, deshalb haben wir das auch schon früher gezeigt. Es dringt immer mehr vor. Es drängt sich nicht nur mehr vor, es nimmt schon an Fahrt an.
Es wird weiter gepusht. Als orthodoxer Jude, der in Jerusalem wohnt, ist Hesony Vorsitzender der Edmund Burke Stiftung und ist auch verantwortlich für NatCon, das früher schon wegen seiner stillschweigenden Anerkennung von Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Ehen unter Beschuss geriet. Für Gott ist es wichtig, dass wir unseren Teil tun. Und unser Teil ist, Buße zu tun. Der erste Teil der Buße ist, dass Christen, Katholiken, Protestanten, Orthodoxe und orthodoxe Juden nicht weiter am Spielfeldrand sitzen und zulassen können, dass das Land in die momentane Richtung weitergeht, erklärte er. Christen müssen allgemein den Mut haben, öffentlich zu bekräftigen, dass wir eine christliche Nation geschichtlich und gemäß ihrer Gesetze und es wird wieder eine christliche Nation werden. Ist das ein Bild des Tieres?
Definitiv.
Es wird eine biblische Nation sein. Ist das Prophetie?
Ja, also es muss biblische Gesetze geben.
Hatten wir nicht einmal gezeigt, was sie sagten, was Jonathan Kahn sagte und all diese Dinge? Der große Missionsauftrag bedeutet, dass wenn du ein Christ bist, du logischerweise ein christlicher Nationalist sein musst, schlussfolgerte er. Huch, ich dachte, dass der Papst sagt, dass das ein Schimpfwort ist.
Ja, aber er sagt, dass es okay ist, denn Katholiken, Christen und Orthodoxe können zusammenstehen.
Wir befinden uns im großen Umschwung des Pendels.
Definitiv.
Vom absoluten Liberalismus zu einem absoluten Drakonismus.
Unter dem Deckmantel eines biblischen Christentums.
Da hast du nur allzu recht, Martin. Also, dieser Zusammenprall zwischen Konservatismus und Liberalismus wird seinen Höhepunkt in einem religiösen Umstand haben.
Und es kann möglicherweise zu einem Bürgerkrieg führen.
Auch wenn er auf einer ideologischen Ebene beschränkt bleibt.
Als die Kirche vor 20 Jahren schwieg, war das eine Sache. Aber heute noch zu sagen, ich möchte nicht politisch sein? Wie können Sie nicht politisch sein? William Wilberforce, über den ich geschrieben und ihn zusammen mit Bonhoeffer in meinem Buch erwähnt habe, er beschäftigte sich mit dem Thema Sklaverei und Sklavenhandel. Er wusste, dass es satanisch war. Er war politisch und er sagte, wir müssen tun, was wir können, weil wir Christen sind. Und wenn andere sagten, aber damit bist du politisch, sagte er, nein, ich mache einfach das, was Gott mir zu tun gebietet. Eine Stimme für die Stimmlosen zu sein, die afrikanischen Sklaven haben keine Stimme. Wenn ich nicht spreche, wird Gott mich richten. Wenn ich heute nicht für die Ungeborenen spreche, wird Gott mich richten. Eric, was genau müssen Christen tun? Müssen wir bei Treffen des Schulausschusses dabei sein, für Ämter kandidieren? Was sollen wir noch tun, außer unsere Stimme zu erheben? Nun, wir müssen alles tun. Das heißt, ich denke, wenn wir von der Kirche reden, reden wir von Millionen multiplizierten Amerikanern, von denen jeder eine andere Berufung hat. Also müssen wir einfach Gott fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Aber tue etwas. Wir hatten Kanzeln, die vor der Revolution brannten, die gegen die Tyrannei auftraten. Sie hatten keine Angst, politisch zu sein.
Er sagt also, dass es politisch werden muss. Und anscheinend stimmen die Kirchenführer ihm zu. Wir werden also einen Teil des Tieres bekommen, auch wenn es dafür einen Bürgerkrieg braucht. Sogar im Dezember 2021 befürchteten ehemalige Generäle der Armee für 2024 einen Aufstand oder Bürgerkrieg. Da ist die nächste Wahl. Martin, das baut sich wirklich auf.
Es baut sich wirklich auf. Also schau dir doch bloß die Videoclips von früher an.
Ja. Drei Generäle der US-Armee im Ruhestand warnt vor einem Aufstand oder möglicherweise sogar einem Bürgerkrieg, wenn die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2024 von Teilen des Militärs nicht akzeptiert werden. Wir müssen nicht wissen, wer das genau ist. Sie warnten vor der Möglichkeit eines totalen Zusammenbruchs der Befehlskette entlang der Parteigrenzen und vor dem Risiko einer Schattenregierung, angeführt von einem Verlierer, der sich weigert, seine Niederlage zuzugeben, wobei er direkt auf den früheren Präsidenten Donald Trump Bezug nahm. Kurz gesagt, fröstelt es uns bei dem Gedanken an einen Staatsstreich, der beim nächsten Mal erfolgreich ist, bis in die Knochen. Ideologische Kampflinien werden da definitiv gezogen.
Also, wenn man sich das alles nur einmal ansieht, die Razzia des FBI und wie die Medien von Bürgerkrieg sprechen, die Gehirnwäsche, die dafür schon stattfindet, und dann haben wir diese Aussage vom Geist der Weissagung.
Ja, hier haben wir einen Clip von EBTN, einer katholischen Nachrichtenagentur. Lass uns sehen, was Sie mit Ihren protestantischen Kollegen besprechen.
Von Rom zugeschaltet ist jetzt David Hathaway, ein protestantischer Pastor und Präsident von Eurovision Mission to Europe.
Nach der russischen Invasion in der Ukraine 2014 konnte ich alle christlichen Denominationen zusammenrufen. Und das ist ein Wunder, denn ich hatte Katholiken, Orthodoxe und alle Evangelikalen, Pfingstler und Charismatiker, jede Denomination. Und ich stellte eine Frage. Ich sagte, schaut, wir können im Gebet zusammenarbeiten, wenn wir alle religiösen Lehren vergessen. Wenn ihr nur zwei Dinge akzeptiert. Einmal, dass die einzige Autorität in der Kirche die Bibel ist und zweitens, dass die einzige Erlösung im Namen Jesu liegt. Sie stimmten alle zu. Und 6 Jahre lang hatten wir Gebetstreffen mit zehntausenden Leuten. Und das Interessante daran ist, dass die Menschen, die da beteten, die Gebete leiteten, die führenden Köpfe jeder einzelnen Denomination, des gesamten Spektrums waren.
Also Martin, wenn du die Lehre beiseite legst, gibt es kein Problem.
Das sagen wir schon die ganze Zeit. Es muss einen Kompromiss geben.
Es muss einen Kompromiss geben. Was ist aber mit der Bibel? Sie sagt uns, habe Acht auf die Lehre. Das ist doch ein Problem, stimmt's?
Ja, das ist es.
Der Kompromiss ist also nur auf der Grundlage möglich, jede Lehre zu ignorieren, die dieser Vereinigung widerspricht.
Ich habe da noch ein Problem. All die Denominationen, die da zusammenkommen, Katholiken und all die anderen. Er sagte, du musst anerkennen, dass die Bibel der Standard ist. Aber er sagte nicht, welche Bibel.
Ja, und kennen Sie überhaupt Ihre Bibel noch? Oder sind Sie schon verwirrt, weil Sie jesuitische gegenreformatorische Theologie geschluckt haben? Wie den Futurismus.
Ganz genau. Wenn du beispielsweise die Douay-Rheims-Bibel hast und ich sage, okay, das ist perfekt, ich gehe nach dieser Bibel.
In der Maria den Kopf zertritt?
Ja, da hat man doch ein großes Problem. Man kann schon weitermachen, aber man hat weder den gleichen Jesus noch die gleiche Bibel.
Richtig. Martin, das Pendel wird also, wie wir schon gesehen haben, zurück zu einem religiösen Standpunkt schwingen. Und die Politik wird auch darin verwickelt. Und Nationalismus, christlicher Nationalismus, wird wieder im Mittelpunkt stehen. So sieht es jedenfalls aus. Die Denominationen werden alle zusammen sein, indem sie alle Lehren, die sie trennen, verwerfen und sich deshalb in Punkten vereinen, die sie gemeinsam haben. Das wären der Sonntag und der Spiritismus, nämlich die Unsterblichkeit der Seele. Diese Lehren haben sie gemeinsam. Wenn also jemand zu seinem längst verstorbenen Großvater spricht oder mit Eleanor Roosevelt oder irgendjemand anderen, dann ist es akzeptabel.
Es ist in Ordnung.
Denn die Toten wissen alles, auch wenn die Bibel sagt, dass sie nichts wissen.
Schau, in so einer Situation hat sogar der Indianer, der mit seinen Vorfahren spricht, recht.
Ja. Nun, diese ganze Sache, was macht er in der Katholik? Spricht er nicht zu den Vorvätern, wenn er zu Füßen der Heiligen anbetet?
Genau.
Allein schon die Ereignisse in Italien sind faszinierend. Und es ist interessant, wie die Linke auf die Ereignisse in Italien reagiert. Auf der einen Seite neigt man dazu zu sagen, endlich kommen sie zu Sinnen. Aber das ist so gefährlich. Denn wenn man die biblische Prophetie kennt, weiß man, dass christliche Werte, die sich auf einen Ausschluss richtiger Lehren gründen, gefährlicher sind als der Liberalismus.
Genau, denn von diesen Christen wird es Verfolgung geben.
Und warum ist es gefährlicher? Weil es schwieriger ist, den Irrtum zu erkennen.
Definitiv.
Hier ist ein Clip der neuen Führerin in Italien, was sie in der Vergangenheit sagte und was sie gegenwärtig sagt.
Weil alles, was uns definiert, jetzt ein Feind ist. Für diejenigen, die es gerne hätten, wenn wir keine Identität mehr haben und einfach perfekte Konsumsklaven sind.
Und so greifen sie nationale Identität an, greifen religiöse Identität an, greifen Gender-Identität und familiäre Identität an. Ich kann mich nicht als Italienerin, Christin, Frau und Mutter definieren. Nein, ich muss Bürger X, Gender X, Eltern 1, Eltern 2 sein. Ich muss eine Nummer sein. Denn wenn ich nur eine Nummer bin, habe ich nicht länger eine Identität oder Wurzeln. Dann werde ich der perfekte Sklave, abhängig von Finanzspekulanten. Der perfekte Konsument. Feuer werden entzündet, um zu bezeugen, dass 2 und 2 4 ergibt. Schwerter werden gezogen, um zu beweisen, dass Blätter im Sommer grün sind. Meine Damen und Herren, die Zeit ist gekommen. Wir sind bereit. Danke. Alles, wofür wir stehen, wird angegriffen. Unsere individuelle Freiheit wird angegriffen. Unsere Rechte werden angegriffen. Die Souveränität unserer Nation wird angegriffen. Der Wohlstand und das Wohlergehen unserer Familien werden angegriffen. Die Erziehung unserer Kinder wird angegriffen. Angesichts dieser Dinge verstehen die Menschen, dass es in diesem Zeitalter nur einen Weg gibt, wie man Rebell sein kann, nämlich das zu bewahren, was wir sind. Der einzige Weg, ein Rebell zu sein, ist, konservativ zu sein. Vor nur ein paar Monaten schrieben die Bürokraten der Europäischen Union ein Dokument, mehrere hundert Seiten lang, worin sie uns sagten, dass man, um inklusiv zu sein, jegliche Bezugnahme auf Weihnachten ausschließen müsse. Jesus, Maria und alle christlichen Namen sollten von jeder offiziellen Kommunikation entfernt werden. Werden wir angesichts dieser Dinge kapitulieren? Nein, werden wir nicht. Wir werden es bekämpfen. Wir werden es standhaft bekämpfen.
Das war eine mitreißende Rede. Und es gibt viele in den Vereinigten Staaten, die das Gleiche denken.
Ja.
Und bei den Linken sind viele bei den Gedanken, dass so etwas passieren könnte, entsetzt. Hören wir uns die existierenden Gegendiskussionen an.
Beginnen wir heute damit, über eine rechte Politikerin zu sprechen, über die wir alle besorgt sein sollten. Sie ist heute im Vormarsch, eine Politikerin, die Vorwürfe zu Faschismus zurückwies. Was uns beispielsweise von Italien unterscheidet, dass eine Faschistin wählte, sie hat starke faschistische Wurzeln. Eine Partei vom äußeren rechten Spektrum, deren Wurzeln bis zu den Neofaschisten im Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Eine Partei, die ihre Wurzeln im italienischen Faschismus hat. Es hieß, dass es niemals wieder passieren könne. Vor 100 Jahren marschierte Mussolini nach Rom und stürzte das Land in 2 Jahrzehnten Diktatur, in eine Allianz mit Hitler und den Zweiten Weltkrieg. Heute ist die faschistische Partei verschwunden, aber viele sagen, dass dies ihre politischen Erben sind. Die Brüder Italiens, einst eine Randgruppe, wurden explosionsartig zur größten Partei im Land. Jetzt ist Giorgia Meloni an der Spitze und bereit, eine Regierung zu leiten, die so extrem rechts ist, wie es keine seit Mussolini war. Als 45-jähriger Hitzkopf besteht sie darauf, dass sie keine Faschistin ist, sondern einfach nur eine stolze Konservativ-Nationale. Dennoch hat sie keine Berührungsprobleme mit den Kennzeichen des italienischen Faschismus, wie dieses Motto. Gott, Vater, Land und Familie.
Übrigens, Martin, Sie haben gerade gezeigt, dass Sie keine Ahnung haben, was Faschismus wirklich ist, stimmt's?
Richtig.
Sie kennen die Definition dazu nicht. Glaube, Vaterland und Familie hat nichts mit Faschismus zu tun. Denn Faschismus ist die Regierung in Partnerschaft mit der Industrie für die Gemeinschaft.
Ja.
Und genau das praktiziert die Welt heutzutage in den liberalen Foren.
Ja.
Und sogar wenn sie auf konservative Foren umschwenken, praktizieren sie es immer noch.
Ja.
Die Welt ist also im Moment faschistisch. Aber sie stigmatisieren den Faschismus als etwas ganz anderes. Man wird an der Nase herumgeführt.
Und denkt daran, vor einiger Zeit verglichen sie Trump mit Mussolini. Und jetzt vergleichen sie auch mit Mussolini.
Ja.
Also es ist schon erstaunlich, wie die Linken die Rechten als Faschisten darstellen. Dabei haben sie eine grundverkehrte Definition.
Ja, sie machen den Faschismus schlecht, während sie ihn einführen. Nun, wie weit wird dieser Konservatismus gehen? Ist es nur Italien oder ist es eine Welle? Lass uns diesem Mann zuhören, der bei einem Treffen in Australien war und eine ganz ähnliche gelagerte Schlacht ausmacht.
of battle.
So let's talk about. Lass uns über die Rechten sprechen, ob sie aussterben. Was ist denn da los? Nein. Sehen Sie sich Italien an. Giorgia Meloni. Sie wird italienische Premierministerin werden. Sehen wir uns Schweden an. Vor zwei Wochen bekam dieses Land, das seit 1945 bis jetzt von Sozialdemokraten regiert wurde, eine konservative Mehrheit, die Schweden regieren wird. Tatsächlich sehen wir überall auf der Welt diese Bewegung gegen den Globalismus. Denn was hat der Globalismus getan? Er hat die Reichen reicher gemacht und ohne Ausnahme alle anderen benachteiligt. Aber irgendwie gibt es in unseren Ländern Leute, die zur Zeit der Wahlen sich als konservativ ausgeben, aber nicht den Mut haben, aufzustehen und für unsere Werte zu kämpfen. In Australien brauchen sie so notwendig eine Führung, aber sie sehen nicht, woher es kommt. Aber sie meinen ja, und durchaus zu Recht, dass es ein Angriff von allen Seiten ist. Das, was gestern noch der Status quo war, ist heute rechtsextrem.
Nun, im Grunde spricht er darüber, dass diese Welle anfängt, nicht nur über ein Land zu fließen, sondern über viele Länder hinweg. Stimmt's?
Ja.
Das Pendel schwingt.
Ja, das Pendel schwingt.
Man braucht natürlich noch ein paar andere Ereignisse, was das Pendel schwingen lässt. Eine gute Depression könnte die Dinge schon vereinfachen. Hier haben wir Asia Markets vom 27. September 2022. Eine neue Depression ist 2023 wahrscheinlich. Das Leben, wie wir es kennen, ist gerade dabei, sich dramatisch zu verändern, da die Welt in eine weitreichende wirtschaftliche Depression eintaucht. Das ist die Ansicht des erfahrenen Marktanalysten Francis Hunt, der glaubt, dass die Überregulierung der Zentralbank und die globalen Schulden ein Umfeld schaffen, das die Welt so noch nie gesehen hat. Anders als die große Depression der 1930er wird das eine umfassende, globalisierte Depression werden, sagte Hunt Asia Markets. Es ist eine ziemlich dystopische Botschaft, aber wir werden es in allen Bereichen sehen. Es wird für jede Form der Fremdfinanzierung brutal werden und es wird zu einem Ereignis, das generell der Mittelstand verarmt. Wir haben schon die ganze Zeit gesagt, dass das Modell, das Sie wollen, eine Rückkehr zum Modell des Mittelalters ist. Dort hatte man die Eliten, man hatte die Kirche und man hatte die Dienerschaft. Und darauf steuern wir zu. Der Mittelstand muss gehen und das machst du, indem du die Märkte zusammenbrechen lässt. Hier haben wir Epoche Times und sie sagten kürzlich, Morgan Stanley warnt vor etwas, das schlimmer als eine normale Rezession ist. Der oberste Equity-Stratege von Morgan Stanley, Michael Wilson, sagte, dass er davon überzeugt ist, dass eine Rezession der Unternehmensgewinne bevorstehe und dass es schlimmer als eine normale Rezession sein könnte. Wir denken, dass es unvermeidbar ist, eine Ertragsrezession zu verhindern und das ist für die Aktien wichtig, sagte Wilson. Seine Bemerkungen kamen am gleichen Tag, als das sogenannte Angstbarometer der Wall Street auf seinen Höchststand seit Mitte Juni anstieg, als US-Aktien zum letzten Mal einen Tiefstand auf dem Markt erreichten. Im Grunde wird der Welt gesagt, dass sie auf eine Zeit des Trübsals zusteuern.
So ist es. Der letzte Artikel drückte es sogar so aus.
Jetzt füge dem ganzen Gemisch noch einen Krieg bei, ein paar Reaktionen darauf und einige Wirtschaftsstrategien, die mit den Kriegsstrategien verknüpft sind.
Und dann hat man all diese Probleme. Du hast gerade erwähnt, dass das Finanzsystem zusammenbricht. Zurück ins finstere Mittelalter. Wir gehen buchstäblich ins Finstere zurück. Ohne Elektrizität oder Energie.
Jemand wird das Licht abdrehen.
Danach sieht es aus.
Jemand machte sich einen Spaß und sagte, sie trafen den Fürsten der Finsternis und dachten, er wäre der CEO eines Energiekonzerns. Mail Online schreibt, die Ukraine klagt Russland eines Terroranschlags auf Nord Streams an, da Gas aus sabotierten Leitungen leckt und nach den unterseeischen Explosionen riesige Kreise mit bis zu über 900 Meter Durchmesser voller Blubberblasen an die Meeresoberfläche der Nordsee austreten lässt. Hier hat man ein Foto von dem, was da passiert. Einer Stellungnahme des Militärs zufolge verteilte das größte Leck Blasen in einem Gebiet mit einem guten Kilometer im Durchmesser. Das kleinste bildet einen Kreis mit etwa 200 Metern Durchmesser, während der Chef der Energiebehörde Dänemark sagte, dass es bis zu einer Woche dauern könnte, bis das Gas aufhört, ins Meer zu strömen. Die Meeresoberfläche ist voller Methan, was ein erhöhtes Explosionsrisiko in diesem Gebiet bedeutet, sagte er und fügte hinzu, dass Schiffe ihre Schwimmfähigkeit verlieren können, wenn sie die betroffene Region befahren. Der beunruhigende Vorfall kommt, nachdem Schwedens nationales seismisches Zentrum bekannt gab, dass ihre Geräte gestern mächtige unterseeische Explosionen in diesem Gebiet registrierten. Es hieß, dass eine Explosion einem Erdbeben mit einer Stärke 2,3 entsprach. Sie sprengen also die Pipelines.
Nun,
schauen wir mal. Die europäischen Gaspreise stiegen bei der Nachricht von den Lecks, wobei der Richtwert des dänischen Preises für Oktober am Dienstag fast um 10% anstieg. Die Preise befinden sich immer noch unter den diesjährigen astronomischen Spitzenwerten, aber bleiben mehr als 200% höher als Anfang September 2021. Martin, wenn Sie diese Pipeline sabotieren, wird die Gassituation in Europa ziemlich dürftig aussehen.
Ja, definitiv. Ich denke nicht, dass man das in einer Woche repariert. Und man hat bald Winter.
Da wird ein interessantes Spiel der Vorwürfe gespielt.
Ja, da wird es wirklich interessant. Hier klagt die Ukraine Russland an. Okay.
Die Ukraine klagt Russland an und Russland klagt den Westen an.
Nun macht das Sinn? Also wenn es eine doppelte Täuschung ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass Russland es gemacht hat.
Vielleicht ist es geplant.
Wenn aber nicht, warum sollten sie es dann machen? Es gibt ihnen keinen wirtschaftlichen Vorzug, ihre eigene Pipeline hochzujagen.
Nun, werfen wir doch einen Blick darauf. Was sagte Biden vor einigen Monaten zu diesem Thema?
Wenn Russland einmarschiert, das heißt, dass Panzer und Truppen die ukrainische Grenze noch einmal überqueren, wird es nicht länger ein Nord Stream 2 geben. Wir werden dem ein Ende bereiten.
Aber wie genau werden Sie das machen? Nachdem das Projekt und die Kontrolle des Projektes ja Deutschland unterliegt.
Ich verspreche Ihnen, dass wir fähig sein werden, es zu tun.
Was Nord Stream 2 betrifft, haben wir auch weiterhin sehr enge und klare Gespräche mit unseren deutschen Alliierten. Und ich möchte es Ihnen heute klar sagen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 auf die eine oder andere Weise nicht weiterkommen. Wie Sie alle wissen, pumpten diese Pipelines zu dieser Zeit kein Gas nach Europa und NS2 war nie betriebsbereit, wie Sie ja wissen. Und NS1 war wochenlang nicht einsatzfähig, weil Putin Energie zur Waffe machte, wie wir das schon viele Male zuvor sagten. Das macht die Wichtigkeit unserer Anstrengungen zur Zusammenarbeit, alternative Gasversorgung für Europa zu bekommen, nur umso klarer. Und um die Bemühungen zu unterstützen, den Gasverbrauch zu reduzieren und eine wirkliche Energieunabhängigkeit zu beschleunigen, indem wir uns zu einer Wirtschaft der sauberen Energie hinbewegen.
Wäre es möglich, dass Sie Ihre eigene Lebensgrundlage sabotieren, um einer Agenda willen, Martin?
Ja, ich denke schon, weil ja der Zweck die Mitte heiligt.
Ah.
Aber hier hat man ein Problem.
Ach, hör auf, wie ein Jesuit zu reden.
Eine Sache stört mich dabei. Sie sagt, dass diese Gasleitung abgedreht wurde. Woher kommen dann die Gasblasen?
Nun, es muss von dem kommen, was noch in der Leitung war, richtig? Es kann nur noch eine kurze Weile dauern, bis es herauskommt, aber jetzt ist es anscheinend explodiert. Nun, lass uns ein paar Jahre zurück zum Economist von 2019 gehen. Sie hatten diese interessante Collage, was in der Zukunft passieren würde. Beispielsweise der Aufstieg Chinas. Sie hatten dieses Bild hier, das ursprünglich von Leonardo da Vinci stammt. Er hält hier eine interessante Pflanze in der Hand, die wir nicht näher besprechen wollen. Er hat DNA auf seinem Vorderarm und all diese interessanten Dinge. Sie hatten hier unten sogar die Wahlen in Südafrika. Und hier herüben hatten sie Putin. Und gleich neben ihm hat man die apokalyptischen Reiter. Planten Sie also 2019 irgendeine Art von Apokalypse? Das war noch vor der Pandemie.
Ja, erinnerst du dich, dass wir eine Folge hatten, in der wir das besprachen? Sogar das Handy mit dem QR-Code vorne drauf und all das.
Na, wir besprachen das.
Ja, aber wir wussten über die Seite Putins nicht mehr.
Ja, hier haben wir diesen Ausschnitt um Putin vergrößert. Hier sind die Worte in Spiegelschrift geschrieben. Ich denke, dass wir damals schon sagten, dass Rückwärtsschreiben ein okkultes Prinzip ist. Aleister Crowley lehrte die Leute, rückwärts zu schreiben. Auch, dass sie rückwärts gehen sollten, rückwärts sprechen sollten, all diese Dinge.
Deshalb nahmen auch die Beatles und andere ihre Musik so auf, dass es, wenn man es rückwärts abspielt, auch eine Bedeutung hat.
Ja, es enthält subliminale Botschaften. Und natürlich haben sie hier Pinocchio, dessen Nase ziemlich lang ist, was bedeutet, dass sich alles auf Lügen gründet. Aber dann haben sie hier Putin und die apokalyptischen Reiter gleich neben ihm. Wir besprachen das auch schon, dass da eine Umkehrung ist. Aber egal. Doch die Worte in Spiegelschrift hier sind sehr interessant. Putins Pipelines. Mehrzahl.
Ja.
Was hat das zu bedeuten? Wenn sie in die Luft jagen?
Nun?
Um eine Zeit des Trübsal herbeizubringen, wie sie es noch nie zuvor gegeben hat? Martin, wir können sagen, dass wir sicherlich in interessanten Zeiten leben. Die Bibel sagt, eine Zeit der Trübsal, wie es noch keine gab. Was die Wirtschaft und die Umwelt betrifft, da helfen sie offensichtlich nach.
Oh, definitiv.
Sie brauchen den Reset, das Build Back Better, das, was da war, zerstören, damit sie sich aus der Asche wieder erheben können. Erinnerst du dich an das Relief an der Wand bei der UNO, wo ein Phönix sich aus der Asche einer vernichteten Menschheit erhebt? Nun, ich habe Neuigkeiten für diesen Phönix. Denn dieser Phönix steht für Satan. Er wird im Abgrund eingesperrt werden. Wenn der Herr Jesus kommt, wird es eine symbolische Kette geben, die ihn bindet.
Ja.
Denn er wird nichts anderes zu tun haben, außer sich die von ihm zerstörte Welt anzusehen. Das Build Back Better wird zwar die Zerstörungsphase erreichen, aber nicht die Phase des Wiederaufbaus. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt der Geschichte sind. Und möge Gott uns helfen, unsere Augen zu öffnen und zu erkennen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Besonders im Hinblick auf das Gräuel, das Verwüstung verursacht. Lass uns beten. Himmlischer Vater, im Wort Gottes wurde Geschichte im Voraus aufgeschrieben. Die Lehre erklärt den Erlösungsplan, wie es von Schreibern und Propheten genauer dargelegt wurde. Und all das wird um der Einheit willen beiseite gelegt. Hilf uns, an einem Es steht geschrieben festzuhalten. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.